Ich freue mich hier zu sein. Mein Name ist Mike Wüste. Vor einiger Zeit war ich ja schon mal hier und ihr habt mich wieder eingeladen. Von daher kann es nicht so schlecht gewesen sein. Ja, ich freue mich hier zu sein. Ich bin auch ziemlich müde. Ich habe seit ein paar Tagen unruhige Nächte wegen unserem Sohnemann. Der kriegt mal wieder Zähne und ist gerade auch noch erkältet. Von daher, ich kann das gut nachvollziehen. Eine kurze Nacht. Ja, in der FEG Bonn, in der ich arbeite, bin ich für die Begleitung von Kleingruppen zuständig und deren Leitern, also so die Visionsausrichtung, Coaching und Mentoring von Leitern und einfach zu schauen, wie können wir diesen Dienstbereich gut gestalten und vorwärts bringen, wie können wir im Glauben wachsen in Kleingruppen. Das ist so mein Hauptaufgabengebiet dort, aber heute Morgen bin ich bei euch und ich freue mich darüber. Ich freue mich wirklich darüber, auch wenn ich nicht geschlafen habe, weil ich glaube, dass Gott heute Morgen etwas zu sagen hat. Zu jedem Einzelnen von uns, auch zu mir persönlich. In der Vorbereitung hat mich auch dieser Predigttext sehr angesprochen. Und das Thema der Predigt lautet, wie der Glaube sichtbar wird. Wie der Glaube sichtbar wird. Das wünschen wir uns ja oft so, ja, dass die Mitmenschen mitbekommen, dass ich glaube und zu Jesus gehöre und so. Die sollen das irgendwie mitkriegen, aber am besten nicht zu viel reden. Ja, jemand hat mal gesagt, predige das Evangelium immer und wenn nötig, gebrauche Worte. Also andere sollen mitbekommen, dass wir glauben. An Ostersonntag hatten wir bei uns in Bonn das ZDF da für den Fernsehgottesdienst. Ein Privileg, wir haben uns mächtig ins Zeug gelegt und haben gehofft, dass durch diesen Gottesdienst der Glaube sichtbar wird für Tausende von anderen Menschen in ganz Deutschland und darüber hinaus. Und diese Zusage, dass Gott durch uns spricht, durch jeden Einzelnen von euch, die haben wir auch heute Morgen. Er ist mitten unter uns. Er ist hier mitten unter uns. Ist das Mikro hier an oder ist das an? Ich höre mich so ein bisschen doppelt, kann das sein? Okay, alles klar. Ja, ich würde gerne den Predigttext für heute Morgen lesen und aus Ehrfurcht vor dem Wort Gottes bitte ich euch dazu aufzustehen. Das steht in 1. Petrus 4, die Verse 7-11. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Vor allen Dingen habt untereinander beständige Liebe, denn die Liebe deckt auch der Sünden Menge. Seid gastfrei untereinander, ohne Murren. Und dient einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Wenn jemand predigt, dass es rede als Gottes Wort, wenn jemand dient, dass es tue aus der Kraft, die Gott gewährt, damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus. Sein ist die Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Herr, wir bitten dich darum, dass du uns dein Wort aufschließt heute Morgen. Wir bitten dich darum, dass wir es verstehen, was du uns zu sagen hast und bitten dich um dein Reden zu uns. Amen. Petrus schreibt diesen Brief an Menschen, die in einer ganz besonderen Situation sind. Wir haben das vorhin in der Moderation so ein bisschen durchgehört. Ich weiß nicht, wie weit du das geplant hattest, Jutta, aber diese Menschen dort waren in einer Verfolgungssituation. Sie wurden verfolgt wegen ihres Glaubens, sie wurden gehetzt, verfolgt, ins Gefängnis geworfen, gefoltert und getötet. Körperliche Schmerzen waren für sie an der Tagesordnung. Das war für sie was ganz Normales. Am Wochenende war ich in Korntal bei Stuttgart und habe meine Masterkurse belegt. Und da habe ich gehört, dass es in Afrika, in Uganda, Unterricht, Kurse gibt, wie man richtig leidet. Wie leidet man? Das ist eine Sache, die hat die Christen, an die Petrus geschrieben hat, ganz arg beschäftigt. Sie lebten in einer Situation, in der Leid für Christen, weil sie an Christus glauben, an der Tagesordnung war. Und genau in diesem Kontext von Leiden und Verfolgung schreibt Petrus diesen Brief und diesen Textabschnitt. Und die Situation der Christen ist wirklich dramatisch. Und deshalb schreibt Petrus hier, es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Das klingt so endlich, ja, so abgeschlossen. Jetzt ist es vorbei, jetzt ist wirklich genug. Es ist so viel an Leid, das kann man nicht mehr tragen. Das ist so viel. Und das ist für sie spürbar. Und deshalb gibt Petrus ihnen in seinem Brief ganz praktische Anweisungen. Das liebe ich so an Petrus. Er ist so ganz nüchtern. Ja, dann sagt er ihnen, die sollen besonnen sein und nüchtern zum Gebet. Also schlicht und ergreifend dranbleiben. Dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Vor dem Gottesdienst haben wir hier unten im Keller auch gebetet für den Gottesdienst, für euch, für jeden Einzelnen, der hier ist, nicht nur für einen guten Ablauf. Und da seid auch ihr zu herzlich eingeladen. Wenn ihr nächstes Mal eher da seid, dann kommt doch einfach runter und betet mit für den Gottesdienst. Betet dafür, dass Gott euch anspricht. Betet dafür, dass Gottes Wille geschieht. Er schreibt hier, seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Das kann man sich also richtig vornehmen. Das muss nicht aus einer Laune heraus geboren werden. Machen wir, sagen wir mal, okay, wenn ich so richtig Lust habe, so voll das Gefühl habe, dann kann ich so richtig beten. So eine ganze Stunde lang. Aber Petrus sagt hier, nein, seid nüchtern und besonnen. Nehmt euch das hier mal vor. Das ist eine ganz pragmatische, einfache Anweisung. Also schlicht und ergreifend einfach dranbleiben. Und beten, beten, beten. Ein chinesischer Pastor hat einmal gesagt, der auch in so einem Verfolgungskontext lebte, als er gefragt worden ist, für was man denn beten kann für sie. Da sagte er, betet nicht, dass die Verfolgung aufhört, sondern betet, dass wir standhaft bleiben, dranbleiben. Und das hat mich wirklich berührt. Und auch Petrus wusste, es gibt Situationen, da hilft einfach nur Gebet. Da hilft nichts anderes mehr. Da hilft nur Gebet. Und auch zum liebevollen Umgang miteinander und zur Gastfreundschaft fordert er sie auf. Aber das ist gar nicht so mein Hauptschwerpunkt dieser Predigt, sondern wir werden die ersten Verse ein bisschen überfliegen und so ein bisschen auf den Hauptteil eingehen. Das ist ab Vers 10. Wenn ihr die Bibel dabei habt, könnt ihr das gerne mitlesen. Das war 1. Petrus 4, ab Vers 10. Also schauen wir uns mal an, was hier so ganz auffällig drin steht. Da steht nämlich in Vers 10, und dient einander an jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Und dient einander. Das ist ja irgendwie komisch, ja? So eine Verfolgungssituation, da ist das Leben hart und anstrengend und dann soll man auch noch einander dienen? Wie passt das zusammen? Ich denke, dass Petrus hier den Fokus der Christen zurechtrückt. Er sagt denen, Mensch, alles um euch herum ist zusammengebrochen. Da, wo ihr früher den Halt gefunden habt, ist kein Halt mehr. Und deshalb dient einander. Ich meine, die Dinge, die waren nicht mehr so einfach wie am Anfang. Ja, als man zum Glauben gekommen war, da war alles noch ganz frisch und lebendig und super toll. Und es war leicht zu beten, es war leicht, in Gottes Wort zu lesen. Und auf einmal wird das Leben hart, es verändert sich. Und dann sagt Petrus hier, dient einander. Die Verfolgung und das Leid hatte tiefe Spuren hinterlassen. Das ist ziemlich klar. Und mit Sicherheit hat der eine oder andere gedacht, Gott, wo bist du? Wo bist du in meinem Leid? Wo bist du in dieser schwierigen Situation? Wo warst du, als der und der umgebracht worden ist? Oder die und die ins Gefängnis kam? Besser mit Anklagen an Gott wenden, als wegen Anklagen von Gott abwenden. Wenn wir einander dienen, dann ist der Fokus richtig. Dann schauen wir nicht mehr nur auf uns, auf was, was wir erleben, sondern wir schauen, wie wir dem Nächsten dienen können. Was braucht der Nächste? Der, der mir am nächsten ist, dient einander. Und ich glaube, dass sie ihre richtige Perspektive verloren hatten, die Petrus hier wieder richtig stellt. Und es ist ganz klar, er sagt hier, hey, Augen auf. Um euch herum gibt es eine Menge anderer Leute, die eure Hilfe brauchen. Das ist quasi so ein bisschen die Überschrift, unter der der Rest dieser Verse steht. Und ich meine, wenn wir heute die Gesellschaft anschauen, dann wissen wir eigentlich genau, dass Dienen nicht so ganz in Mode ist, oder? Da geht es nämlich eigentlich nur um eins. Ich. Me, myself and I. Ja, nur um mich. Hauptsache, ich habe das beste, neueste Handy oder tolles Auto oder den besten Job oder den Vorteil hier und da und so weiter. Und das lebt die Gesellschaft richtig vor. Und wir werden damit reingerissen und sollen da auch noch mitmachen. Und Gottes Wort sagt hier, nein, dient einander. Vor einiger Zeit war ich in einem Jugendkreis zu Besuch. Ich sage jetzt mal nicht, wo das war. Und dieser Jugendkreis ist immer vorher zusammen, bevor sie ihr Thema beginnen. Und in der Regel ist das ja so, da stürmen dann alle aufs Buffet, jeder will was zu essen haben und am besten als Erster sein, weil er ist noch am meisten da und das Beste vielleicht sogar. Und allen voran stürmte ein Mitarbeiter. Das fand ich ein bisschen schade. Er, der es doch eigentlich vorleben sollte, was es heißt, ich lebe meinen Glauben aus und ich diene dem Nächsten, Er hat es da verpasst. Aber jetzt natürlich leicht, mit dem Finger so auf andere zu zeigen. Ja, mach das mal. Nimm mal deine Hand. Ja, jetzt. Und deut mal auf den neben dir oder die neben dir. Und dann schau mal deine Hand an. 1, 2, 3. Deuten auf dich selbst, auf mich selbst zurück. Es ist leicht, mit dem Finger auf andere zu zeigen. Klar, du kannst auch so machen, ich weiß, aber das ist eine andere Sache. Aber die Frage, die wir uns gefallen lassen müssen, ist, wie ist das bei mir? Nicht nur auf den Nächsten zu schauen, sondern wie ist das bei mir? Diene ich dem Nächsten? Habe ich mich aufgemacht? Habe ich mich in dieses Abenteuer darauf eingelassen, ein Risiko einzugehen, mich nicht selbst als erstes hinzustellen, sondern den anderen zu dienen? Das Krasse an diesem Vers ist, dass sich keiner rausreden kann. Keiner kann sagen, okay, es geht ja hier weiter, ich habe das schon gesagt, ja, und dient einander an jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Keiner kann sich rausreden, keiner von euch. Jeder von euch, der heute Morgen hier sitzt, hat eine Gabe von Gott anvertraut bekommen. Dient einander an jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Denkst du, du bist ohne Gaben? Nee. Jeder Christ hat Gaben von Gott empfangen. Und hier sind die Geistesgaben gemeint. Petrus schreibt hier von den Geistesgaben und erinnert die Leser daran, dass ihnen etwas anvertraut worden ist. Und hier wäre es gut, mal zu reflektieren, was sind denn das überhaupt für Gaben, die ich so habe? Ja? Das können praktische Gaben sein oder eher andere, da kommen wir gleich noch darauf zu sprechen. Aber vielleicht ist dir das gar nicht so bewusst. Und vielleicht gilt es dann mal zu entdecken, was sind das für Gaben, die Gott dir persönlich anvertraut hat. Und ich glaube, dass jeder mindestens eine Geistesgabe von Gott bekommen hat. Also keiner kann sagen, ich habe keine Gaben. Ja, vielleicht weißt du sie nicht, das ist eine andere Frage, aber da kann man ja drüber reden und das mal in Erfahrung bringen. Und mit diesen Gaben sollen wir einander dienen. Und wenn Paulus davon schreibt, dass wir ein Leib sind, dann ist es ganz klar, an wen sich dieses Dienen richtet. Hier in eurer Gemeinde, da dient einander. Natürlich kann das darüber hinausgehen, aus der Gemeinde hinaus, in die Gesellschaft hinein. Das ist gut und auch richtig so. Das kommt an anderer Stelle in der Bibel vor. Aber hier geht es darum, dient einander. Ihr, euren Mitchristen. Und wenn der Leib nicht richtig funktioniert, wenn das keine Einheit da ist, dann kann auch kein Wachstum geschehen. Ich begleite oft Kleingruppen in unserer Gemeinde. Und manchmal stellt man fest, dass Kleingruppen dann nicht mehr wachsen im Glauben wachsen oder Teilnehmer nicht im Glauben wachsen, wenn keine Beziehung der Leute untereinander da ist. Wenn man nur zusammenkommt und ein bisschen in der Bibel liest, das ist ja schön und gut, das ist Gottes Wort, das ist richtig, ja. Wenn man zusammen betet, aber sonst ist keine Beziehung da. Da geschieht kein Wachstum. Natürlich gibt es Ausnahmen, das weiß ich auch, ja. Aber es ist sehr auffällig, dass da Wachstum am meisten geschieht, wo man jemand anders an sich ranlässt. Vielleicht auch mal zulässt, dass jemand anders einem dient. Am Wochenende war ich, wie gesagt, in Korntal und ich hatte um kurz vor 10 festgestellt, ich habe kein Frühstück für den nächsten Tag, abends um 10. Und zum Glück gibt es ja manche Supermärkte, die lange offen haben. Ich bin dann nochmal losgezogen und habe mir was zu essen gekauft, kam zurück ans Seminar und dann begegnete ich einen Dozenten. Über 70 Jahre alt, ja, sehr reifer Mensch. Ich kannte ihn von Hörensagen, noch nicht unterrichten hören, aber ich wusste, das ist ein reifer Christ, der hat echt was auf dem Kasten. Der hat auch echt eine gute Beziehung zu Gott. Wir haben was verstanden von Gott. Und dann sah er mich mit den Eingekauften in so einem Karton und dann sagte er, oh, so spät noch einkaufen, wo geht das denn? Ich so, ja, ne, da XY. Ich so, ja, ich habe kein Frühstück für morgen früh, sagte er dann zu mir. Ich so, ja, ist kein Problem, ich kann ja was abgeben. Ich habe so einen Rosinenstuten gekauft, so ein Riesending. Ne? Und dann sagte er, ach ja, das wäre nett. Ich so, okay, kein Problem. Dann bin ich mit ihm hoch auf sein Zimmer und dann ging ich rein und dann haben wir so ein gutes Stück abgeschnitten, da fragte ich nochmal, was für oben drauf braucht. Nee, braucht er nicht. Und dann wollte ich gerade einpacken und wollte wieder gehen, und dann zückt er sein Geldbeutel und will mir dafür Geld geben. Ich so, nee, ich möchte dafür nichts haben. Hallo? Ich will doch nicht für ein Stück Rosinenstücken jetzt auch noch Geld haben. Das ist ein Geschenk, kein Problem. Und er hat es nicht annehmen können. Einfach als Geschenk. Dient einander. An jeder mit der Gabe, die er bekommen hat. Ich war an diesem Tag beschenkt, ich hatte mehr als genug und ich hätte ihn damit einfach dienen können, jetzt einfach annehmen können. Es ist gar nicht so einfach, das an sich ranzulassen, zuzulassen, dass ein anderer einen dienen kann. Und da müssen wir lernen. Da haben wir echt was zu lernen. Wenn wir das zulassen, dann können wir wachsen und dann erleben wir, dass wir auch als Gemeinde wachsen, dass ihr als Gemeinde wächst. Weiter, als ihr bisher euch das vorgestellt habt. weil der Fokus nicht mehr auf euch selber ruht, sondern auf euren Mitmenschen. Und dazu möchte ich euch heute Morgen ganz besonders Mut machen. Die Frage ist, dass wir uns schauen danach und überlegen, womit wir dem Nächsten dienen können. Und wenn wir diese Herzenshaltung haben, dann wird sich unser Leben verändern. Womit kannst du deinem Nächsten dienen? Was denkst du? Vielleicht mit deiner Zeit? Vielleicht mit deiner Hilfe? Oder vielleicht mit ganz anderen Sachen? Wenn wir weiterlesen, dann wird uns die Art und Weise geschildert, wie wir mit den Gaben umgehen sollen. Lies das mal weiter, hier an Vers 10. Da heißt es ja, und dient einander an jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Hatten wir schon. Und jetzt kommt's. Als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Was soll das denn jetzt hier, ja? Als die guten Haushalter. Ein Haushalter ist jemand zur Zeit des Neuen Testaments, dem viel anvertraut worden ist. Da ist ein Eigentümer, der viel Besitz hatte und der hatte einen Haushalter eingesetzt und hat gesagt, hier, dich setze ich ein und du bist dafür verantwortlich, dass mein Besitz gut verwaltet wird. Ein Haushalter ist also ein Verwalter. Ein Haushalter ist auch jemand, dem viel Vertrauen entgegengebracht wird. Denn der hat die Vollmacht darüber. Der kann entscheiden. Der kann gute oder schlechte Entscheidungen treffen. Aber der Eigentümer gibt ihm Vertrauen und sagt, ich setze dich ein als mein Haushalter. Und so ist auch Gott hier. Er sagt, ihr seid Haushalter. Und wir sollen uns als die guten Haushalter einsetzen. Wir sollen uns darum bemühen, das, was uns anvertraut worden ist, gut und richtig und effektiv und so gut wie möglich einzusetzen. Und das ist eine Herausforderung. Das ist wirklich eine Herausforderung. Denn ein Haushalter musste neben dem, dass er das gut verwaltet hatte, dem Eigentümer Rechenschaft ablegen darüber. Eines Tages werden auch wir vor Gott Rechenschaft ablegen müssen für unser Leben, das wir gelebt haben. Und da ist es völlig egal, wie lange du im Glauben standst, irgendwann wirst du Rechenschaft ablegen müssen, auch ich. Egal, ob du gerade jung im Glauben bist, als Jugendlicher oder ob sie schon sehr alt sind, ja. Das ist völlig egal. Wir werden alle irgendwann einmal vor Gott stehen und Rechenschaft ablegen, auch für unser Leben. Und dann wird er uns vielleicht fragen, warst du ein guter Haushalter? Das soll uns nicht unter Druck setzen, aber es zeigt uns so ein bisschen die Perspektive. Uns etwas anvertraut worden, aber nicht für uns selbst, auch nicht zum Vergraben, sondern zum Einsatz. Es ist interessant, dass Gott keine Angst hat, seinen Kindern Gaben zu überlassen. Er hat Vertrauen in uns. Er hat keine Angst davor, dass wir versagen oder Dinge falsch machen. Mein Sohn ist 9,5 Monate alt und er lernt gerade, sich überall hochzuziehen. Ja, so langsam macht er die ersten Schritte, zieht sich an den Sachen, ne, läuft entlang, wir müssen alles hochstellen, Pflanzen sind nicht mehr sicher und so. Aber wenn der irgendwann mal anfängt zu laufen und hinfällt, dann werde ich nicht hingehen und sagen, oh Elias, du dummer Sohn, wie kannst du nur hinfallen? Dann werde ich Freudensprünge machen wahrscheinlich, weil ich sage, Mensch, boah, der hat die ersten Schritte gelaufen, ja? Ich werde mich freuen. Und so ist Gott auch. Gott freut sich über dich, wenn du die ersten Schritte machst. Und er hat keine Angst davor, wenn du hinfällst und wenn es mal nicht so gut läuft. Es kommt also auf das Wie an. Wenn wir einander dienen, dann wird der Glaube sichtbar. Petrus hat also den Empfängern klargemacht, die Gaben sind für den Dienst einander gedacht. Jeder hat mindestens eine Geistesgabe bekommen. Wir sollen sie gut verwalten und einsetzen als gute Haushalter und sie ausleben und ausüben. Dann wird die Gnade Gottes sichtbar. Jetzt ist das schöne Theorie, aber Petrus lässt die Leser nicht damit allein. Er wird in Vers 11 spezifischer und ich möchte das mal vorlesen. Da steht, wenn jemand predigt, dass er rede als Gottes Wort. Wenn jemand predigt. Ist ja schön und gut, das macht in der Regel der Pastor oder vielleicht ein Ältester. Ich weiß nicht, wer bei euch noch alles predigt, aber das kennt man so, oder? Das sind die, die predigen. Nun ist es aber ganz besonders, dass hier im Griechischen nichts vom Predigt steht. Hier steht vom Reden. Wörtlich würde es nämlich heißen, wenn jemand redet. Wenn jemand redet, das heißt, mit diesen Reden sind verschiedene Gaben gemeint, die das Sprechen benötigen. Zum Beispiel die Verkündigung. Das ist ein Teil davon. Aber anderer Bereich wäre zum Beispiel Evangelisation oder Sprachenrede oder deren Auslegung, Seelsorge, Prophetie Vaters gebraucht Worte. Und diese Wortgaben, damit sollen wir dem Nächsten dienen. Damit sich das besser einprägt, habe ich auch was mitgebracht. Ein kleines Radio. Es funktioniert gerade nicht mehr, weil ich keine Batterie mehr habe, die so groß ist, dass sie da hinten in diesen riesen Kasten reinpasst. Aber dieses Ding ist original aus Afrika. Und ich habe das von Missionsfreunden geschenkt bekommen. Und das hat tatsächlich funktioniert. Ein bisschen Draht so, ja, und Batterie. Wie so ein Empfänger. Dann wird der Nachrichtensprecher gehört. Und so sind die Wortgaben auch. Wie ein Radiosprecher. Damit werden wir gehört. Damit wirst du zum Nachrichtensprecher Gottes. Vielleicht ist es einfach das tröstende Wort für deinen Mitmenschen. Du hast gesehen, wie es ihm geht. Du hast für ihn gebetet. Und du tröstest ihn einfach mit einem einfachen Wort. Dann gebraucht dich Gott als seinen Sprecher. Und der Knaller ist jetzt hier eigentlich nicht, dass er das tut, sondern wir sollen es reden als Gottes Wort. Okay, das kann man leicht überlesen jetzt hier, ja. Aber es zeigt, dass das Worte sind, die von Gott kommen. Wir sollen mit Gott so eng verbunden sein, dass wenn wir Worte reden, wenn wir jemand anders dienen mit Wortgaben, mit einem Wort, dann soll das direkt von Gott kommen. Dann sollen wir von Gott, wenn möglich, im besten Fall eine Inspiration vielleicht sogar bekommen. Oder angeleitet werden, Impuls bekommen. Manchmal ist das ganz simpel, ganz einfach und wir überhören das fast schon, dass Gott uns hier auf etwas hindeutet. Ich glaube nicht, dass ich mir einfach so ausgedacht habe, diesen etwas älteren Herrn am Seminar was von diesen Rosinenstuten abzugeben. Ich hatte mir nämlich im Supermarkt schon ausgemalt, was mache ich mit dem ganzen Rest? Ich brauche ja nur ein Frühstück, einen Morgen, ja. Und ich habe gedacht, okay, ich nehme das mit nach Hause und dann haben meine Frau und ich auch noch was für den nächsten Tag zum Frühstück, passt perfekt, ja. Aber das war ein Impuls Gottes, glaube ich. Gib ihm einfach etwas ab. Frag ihn doch einfach. Man hätte auch einfach länger im Auto sitzen bleiben können, bis er drin war, weil ne, manchmal neuer Kontakt ist auch nicht so einfach, auch für einen Prediger nicht. Und dann ging ich raus und er wartete ja quasi regelrecht auf mich. Dann kamen wir ins Gespräch. Und dann war das ein Impuls Gottes, frag ihn einfach, ob er was abhaben möchte. Und er sagte ja. Ich hatte mit Nein gerechnet, aber er sagte ja und es war auch gut so. Also ein Hören auf Gott. Und wie passiert denn das? Wie hören wir von Gott? Bitte? Laut sagen? Irgendwo haben wir was gehört. Doch, sag mal. Wir können das lernen. Irgendwie sowas, irgendwas mit L, oder? Okay, also ich lese hier mal Vers 7. Vers 7, da steht, es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge. Und jetzt kommt die Antwort. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Aus dem Gebet heraus hören. Aus dem Verbundensein mit Gott hören. Darum geht es. Und dann können wir es reden als Gottes Wort, als sein Nachrichtensprecher. So, ein ägyptischer Freund von mir, er ist mittlerweile tot, aber er hat mit mir zusammen in einem Missionswerk gearbeitet und er hatte einen ganz besonderen Dienst gehabt. Er hat nämlich mal gesagt, meine Aufgabe, mein Dienst ist es, zu beten. Und es war sein ganzer Dienst. Und er beschäftigte sich Tag für Tag, mehrere Stunden verbrachte der im Gebet. Das war wirklich ein Dienst von ihm. Eines Tages hatte er den ersten Schlaganfall und dann noch einen Schlaganfall und er wurde dadurch behindert. Und seine Sprache wurde sehr unverständlich. Und es war nicht einfach mit ihm. Er brauchte sehr viel Hilfe. Und trotzdem hat er das weitergemacht. Er hat Zeit verbracht im Gebet. Zeit verbracht im Gebet. Und er ist mir da wirklich ein Vorbild darin, für jemanden, der wirklich sich die Zeit nimmt und sagt, ich nehme diese Zeit und ich werde alle störenden Sachen beiseite tun und abschalten, mein Handy ausmachen, mein Internet weglassen, die Schokolade wegpacken oder was auch immer dich ablenkt. Bei mir ist es Schokolade vielleicht, ja. Und der sich die Zeit nimmt und sagt, ich nehme mir die Zeit und ich bete und ich suche Gottes Gegenwart. Und ich sage das nicht aus dem Aktivismus raus verfallen, ihr müsst viel beten, ihr seid doch gute Christen, das meine ich nicht, darum geht es überhaupt nicht, ja. Aber es geht um das, was da passiert. Wenn du betest, bist du in Verbindung mit Gott, im direkten Gespräch mit ihm. Und ich glaube, dass du von ihm hören kannst. Natürlich messen wir das Hören an der Bibel, denn ich glaube, dass Gott manchmal auch in bestimmte Situationen hineinsprechen kann und dann kann das eventuell sogar Prophetie sein. Vielleicht auch nicht. Mir geht es nicht darum, das als Prophetie zu bezeichnen. Wenn du damit ein Problem hast, ist okay. Ja, aber mir geht es darum, von Gott zu hören. von ihm zu hören, in bestimmte Situationen hinein. Und dann wirst du erleben, wie der Glaube sichtbar wird. Für dich und für deine Mitmenschen. Dann dient Gott durch dich. Aber wir können noch weiterlesen. Ich habe euch noch eine Sache mitgebracht. Hier steht im Vers 11 nämlich noch mehr. Ich habe bei der Hälfte aufgehört, für die, die mitgelesen haben. Da heißt es nämlich, wenn jemand dient, dass er es tue aus der Kraft, die Gott gewährt. Wenn jemand dient. Jetzt haben wir aber schon das am Anfang gehabt, wenn jemand dient. Ja. Aber hier ist etwas gemeint, was sehr praktisch ist. Und dafür habe ich euch eine Spitzhacke mitgebracht. Habt ihr schon mit so einem Ding geackert? Ich habe vor kurzem 2 Tannen damit rausgehauen bei uns im Garten. Das war ganz schöne Arbeit. Also wer mal eine Tanne rausmachen muss mit Wurzel, das ist, da brauchst du einen ganzen Tag für fast. Damit kann man so richtig loslegen, so richtig anpacken. Und genauso ist es auch zu verstehen. Dienen durch Taten. Und das sind Taten, die sehr praktisch sind. Da kann das zum Beispiel die Gabe des Helfens sein, des Organisierens, die Gabe der Barmherzigkeit oder auch die vielleicht für uns manchmal ein bisschen fremden Gaben wie Heilung oder Wundertun. Vielleicht gebraucht Gott dich ganz besonders, wenn du für Menschen um Heilung betest, dass sie wieder heil werden. Schon ausprobiert? Vielleicht ist es ja so. Kann man ja mal ausprobieren. Schaden kann es nicht, glaube ich, oder? Ich habe noch nicht erlebt, dass jemand dabei gestorben ist, wenn ich für ihn gebetet habe, aber ja, bei manchen Gaben kann man so richtig anpacken, wie mit so einer Spitzhacke. Und ehrlich gesagt, schaut man ganz oft auf bestimmte Gaben mit höherer Achtung. Das ist wie mit Titeln, ja? Hat jemand einen Professortitel, ist er direkt so oben. Doktor ist ein bisschen weiter unten, ja? Master noch ein bisschen weiter unten, ne? Und Bachelor, und dann kommen die Einfachen oder so, ja? Ist das richtig? Nein, ist nicht richtig. Trotzdem machen wir es. Und genauso ist es auch mit den Gaben. Wenn dann jemand predigt, dann sagt er, ja, das ist das Wichtigste so in der Gemeinde. Was ist denn mit den Dienen? Ist das nicht auch wichtig? Petrus sagt hier, dient einander. Und er ist hier sehr praktisch. Paulus hat uns gewarnt, der hat gesagt, die Teile am Leib, die die unscheinbarsten sind, sind die wichtigsten. Kannst du dir das vorstellen? Dass deine unscheinbare Gabe, die du so als unscheinbar bezeichnest und vielleicht empfindest, eine wichtige Gabe ist? Dass du einen wichtigen Teil im Reich Gottes, im Leib Christi hier in diesem Ort hast? Das gilt für jeden von euch. Und das ist eine ganz brisante Botschaft, glaube ich, wenn wir uns das vor Augen führen, dass Dienen nicht nur in einem bestimmten Bereich ist, nicht nur für die, die was verkünden, sondern auch ganz praktisch sein kann. Ganz praktisch für dich und mich. Und im Neuen Testament, das griechische Wort für dienen, meint die Hilfe bei leiblichen und geistlichen Bedürfnissen. Das vielleicht noch ein bisschen konkreter. Die Hilfe bei leiblichen und geistlichen Bedürfnissen. Und das kann ganz unterschiedlich sein. Und auch beim Dienen durch Taten, da ist es Gott, der durch einen wirkt. Und deshalb betont Petrus hier so ganz stark, dass die Kraft dafür von Gott kommen muss. Wir können uns ganz viel anstrengen, ganz viel tun, in diesen Aktivismus verfallen. Aber wenn wir uns nicht die Kraft dafür von Gott holen, dann wird es blanker Aktivismus bleiben. Und wahrscheinlich wenig Frucht tragen. Und wie bekommen wir diese Kraft? Seid besonnen und nüchtern zum Gebet. Bei Gott bekommen wir die Kraft. Er ist derjenige, der uns befähigt. Er ist derjenige, der uns ausrüstet und zurüstet und sagt, hier, ich gebe dir das für den Dienst an deinem Nächsten. Und das kann so vielfältig ausschauen. Das Reich Gottes ist so groß. Und es gibt für jeden von euch einen Teil. Egal wie jung du bist oder wie alt du bist oder so. Es gibt für jeden einen Teil. Als ich meine erste Andacht gehalten habe als Jugendlicher in meiner Heimatgemeinde in Würzburg, da habe ich gedacht, das kann ich nie. Dann habe ich es gemacht und ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was das Thema war. Aber es war okay. Und es war ein erster Schritt. Ich habe angefangen zu dienen, meine Gaben mit einzubringen. Und ich bin darin gewachsen. Und als Jugendlicher hätte ich mir nie vorstellen können, in die Mission zu gehen, Englisch zu lernen oder gar Hebräisch oder Griechisch. Hätte ich nie gedacht, das kannst du vergessen. Ja? Aber Gott gebraucht uns, wenn wir anfangen, diesen Schritt zu gehen, zu sagen, ja Gott, ich will dieses Abenteuer wagen. Ich will mich einlassen auf dich. Ich will es wagen, dir zu dienen. Dann wird Gott dich hineinführen in eine Reise, die ein Ende hat, wenn du stirbst. Vorher nicht. Außer du sagst, du willst nicht mehr. Aber wenn du dich Gott zur Verfügung stellst, dann wird Gott dich gebrauchen. Davon bin ich überzeugt. Als wir zum Fernsehgottesdienst eingeladen haben, natürlich nicht nur zu uns in die Gemeinde, dann wären wir aus allen Nähten geplatzt, sondern wir haben eingeladen zum Fernseher anschalten. Ne? Einschalten bitte. Und dann haben wir so kleine Einladungskärtchen gedruckt und wir sind vor kurzem nach Witterschlick gezogen. Ich wohne also gar nicht so weit weg von euch. Und wir haben uns gesagt, okay, wir gehen bei unseren Nachbarn mal vorbei und schenken denen so ein Blümchen, so als Hallo und guten Tag, wir sind Familie so und so. Und dann haben wir denen so eine Einladungskarte gegeben. Einschalten bitte. Und da kommt man natürlich ins Gespräch, die wussten sowieso schon, dass ich Pastor bin, hatte die Voreigentümerin erzählt und dann kamen wir so ins Gespräch und ich sagte so, ja, auf unserer Gemeinde wird der ZDF-Fernsehgottesdienst übertragen. Und sagte, ja, einschalten bitte. Ja, okay. Und dann kommen wir so ins Gespräch, was Ostern so bedeutet und sagte, ja, Eiersuche und so, was sonst. Und also hat mit Glauben nichts zu tun. Und am Sonntag noch trifft er mich im Garten, als ich meinen frisch angesäten Rasen noch besprenkelt habe da, weil so heiß war. Und dann kommt er an den Zaun gelaufen und sagt so, ey, hab dich gesehen, im Fernsehen. Ich so, aha. Dann wollen wir mal testen, ob man wirklich geguckt hat, ne? Weil ich wusste ja, wie oft ich drin war. Ja, mehrmals, nicht nur einmal. Dann hat er den ganzen Gottesdienst gesehen. Jemand, der mit dem Glauben nichts zu tun hat. Und ich bin gespannt, wie sich das Dienen am Nächsten hier an einem noch Nicht-Christen zeigt. Was noch weiter entstehen wird. Und dazu möchte ich dich ermutigen. Es wird kein Ende haben. Wenn du dich selbst nicht mehr im Mittelpunkt siehst, sondern Gott, dann wird er dich gebrauchen. Und dann kannst du sagen, Gott, danke, dass du mich gebrauchst. Ich will mein Leben für dich zur Verfügung stellen. Also wenn ich so ein bisschen zusammenfasse, dann ging es bei uns im Textabschnitt darum, einen Dienst einander, dass die Überschrift dient einander, also Gebet, Liebe, Gastfreundschaft, das sind alles so Kennzeichen eines christlichen Lebens. Und jeder Christ, also jeder Einzelne von euch ist aufgefordert, seinem Nächsten zu dienen. Und dafür hat er auch die nötigen Gaben bekommen. Ihr seid nicht ohne irgendwas da und müsst dann aus euren Fingern euch raussaugen, was ihr jetzt machen könnt und wollt. Und das Dienen kann zwei verschiedene Arten und Weisen sein. Zum einen, wie das Radio, das Dienen durch Worten, indem du jemanden ermutigst oder etwas zusprichst. Der andere kann dich hören. Dann gebraucht Gott dich als ein Nachrichtensprecher. Und das zweite, das Dienen durch Taten. Das Dienen zeigt sich manchmal ganz praktisch. Und dafür wird Gott dir die nötige Kraft geben. Weil aus einer eigenen Kraft kannst du es nicht tun. Und ich habe das schon mehrfach gerade eben angedeutet in der Predigt, wenn du jetzt darüber nachdenkst, was das wohl für dich bedeuten kann. Dann kann das zum Ersten sein, bete und sage Gott, wo willst du mich hineinstellen? Wo kann ich meinem Nächsten dienen? Das Wo. Das Zweite ist, gib mir Gelegenheiten dazu. Bete doch einfach, dass Gott dich in Gelegenheiten hineinstellt, wo du deinem Nächsten dienen kannst. Und ich ermutige euch als Gemeinde, darauf mal ganz besonders zu achten. In den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten, wie könnt ihr dem Nächsten dienen? Gott, schenke mir Gelegenheiten, dass ich meine Gaben einbringen kann. Und ich bin überzeugt, dass Gott das tun wird. Gott lässt sich nicht lumpen und er wird euch da auch nicht allein lassen. Und dann ein drittes, danke Gott. Danke Gott, dass du mir vertraust, mich liebst, mich annimmst und mich deshalb gebrauchen möchtest, um in dein Reich zu bauen. Und dazu möchte ich euch einladen, heute Morgen. Ich bete noch und ich lade dich ein, mach doch eins von diesen drei Dingen und frag Gott, wo und wie er dich gebrauchen kann und bitte ihn um Gelegenheiten dafür. Ich bete. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du uns gebrauchen möchtest als Mitarbeiter in dein Reich. Danke, dass du uns als würdig erachtest, obwohl wir doch so voller Fehler sind. Danke, dass du uns vertraust, dass du uns liebst und dass du uns gebrauchen willst. Danke, dass du uns doch dafür Gaben gegeben hast, für den Dienst am anderen. Und Herr, wir bitten dich auch, dass du uns Gelegenheiten gibst dazu. Gelegenheiten für den Dienst, auch den Dienst von anderen anzunehmen. Und wir bitten dich, dass du uns da auf eine Reise führst, dich weiter kennenzulernen, um den Nächsten zu dienen. Amen.